Also erstmal Barbara, schönen Dank, dass du so mit viel Können und viel Übung die Lesung vorgetragen hast. Mein Predigttext heute steht bei Johannes 13, 35. Jetzt haben alle aufgeschlagen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn der Jünger steht, meint auch immer Jüngerinnen. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das war die Predigt. Was jetzt kommt, können nur noch Ausführungsbestimmungen sein. Aber die haben es ja manchmal mehr in sich als der eigentliche Gesetzestext. Worauf will ich mit meiner Predigt hinaus? Mir geht es darum, deutlich zu machen, warum und wie die geschwisterliche Liebe für die Gemeinde so wichtig ist. Dass Jesus sagt, daran, genau daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Betrachten wir zunächst einige Kennzeichen der geschwisterlichen Liebe. Die kennt ihr alle, die Kennzeichen. Ich kannte sie vorher auch schon. Ich habe in den letzten Wochen, ich weiß ja seit langem, dass ich heute predige, mich damit beschäftigt, dachte, sag mal, was hast du dir eigentlich in der Vergangenheit bei diesen Stellen so gedacht? Warum führt Paulus gerade diese Eigenschaften auf, wenn es um geschwisterliche Liebe geht? Es sind ganze Reihe, die stehen in 1. Korinther 13, 4 bis 8a. Und wenn ich darauf eingehen wollte, auf jede einzelne Stelle, dann wäre es eine sehr lange Predigt. Also empfehle ich euch zu Hause, mal über diese Stelle zu meditieren. Paulus schreibt über die geschwisterliche Liebe: Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Also da habe ich gedacht, wäre ja noch schöner. Aber er muss ja einen Grund gehabt haben, dass er das geschrieben hat. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Die Liebe vergeht nie. Ich bin immerhin fast 52 Jahre verheiratet. Weiß ich so ein bisschen, dass das so mit der Dauerhaftigkeit der Liebe so seine Klippen hat, seine Höhen und Tiefen, seine Ebbe und Flut, sein Kommen und Gehen nicht, aber man könnte fast sagen, mal größere Portionen, mal kleine. Ich hatte in den vergangenen Jahren oft gefragt, liebst du mich? Und die Antwort musste immer sein, neulich hat sie mich gefragt, wie hoch stehe ich dir? Und ich habe ihr dann gesagt, bis hierhin. Aber wir haben eine besondere Umgangsart, sie wusste, wie das gemeint war. Und damit kommen wir zur Beantwortung der Frage, was Gemeinde ist. Wisst ihr alle schon. Steht bei Matthäus 12, 49. Matthäus 12, 49. Und er, in Klammern Jesus, streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Kann man mehr in die Pflicht genommen werden als durch diesen Ausspruch? Bin ich mir dessen immer bewusst? Das war jedenfalls nicht ich. Das sagt hier, ihr seid meine Mutter. Er kann das sagen, Mütter nicht sagen, weil hat ja jeder nur eine Mutter. Und meine Brüder und Schwestern, die waren früher immer mitgemeint. Wo der weibliche Teil schon in der Mutter ja drin ist. Wir heißt das doch nichts anderes als wir sind Jesu Familie. Da fragt sich nur noch, wollen wir seine Familie sein? Weil Familie sein, Teil einer Familie sein, hat so einige Auswirkungen und einige Ansprüche, denen man gerecht werden kann und manchmal auch nicht. Nach meiner Auffassung, mein Familie, erstens nicht der Reihenfolge nach, nicht der Wertigkeit nach, aber mir steht es einfach so. Erstens Nähe. Können wir die Nähe der Geschwister zueinander immer ertragen? Oder denken wir manchmal, rückt mir vom Pelz. Zweitens Vertrautheit. Will ich denn von deinen Problemen wissen? Bin ich vertraut mit dir, wie es dir geht, dass es dir im Augenblick ganz schlecht geht, obwohl du so tust, als ob es dir ganz gut ginge? Das ist immer, wenn man jemanden fragt, wie wenn ein Kind aus der Schule kommt, wie war es? Gut. Und sobald man ein bisschen näher nachbohrt, war es gar nicht so gut. Und so ist es in der Gemeinde. Ich habe dann über lange Jahre auch mit Dieter das gesagt. Dieter, ich möchte nur wissen, wie geht's dir? Und dann sag entweder nicht so gut oder sag danke der Nachfrage. Aber sag nicht gut, wenn es dir gar nicht gut geht. Innigkeit. Das heißt, nicht nach außen getragen, schön, dass du da bist, sondern habe ich ein inniges Verhältnis zu dir. Ich komme dann nochmal drauf zurück. Dann Intimität. Ich war ganz schön arrogant. Ich will das jetzt nicht weiterführen. Was für ein Arrogant? Dann würde ein scharfes Wort kommen. Weil ich gedacht habe, ich kann doch die Gemeinde nicht mit meinen Problemen belasten. Und das hat uns sehr stark bewegt eine Zeit, als unsere Tochter und vor allen Dingen unser Schwiegersohn sehr, sehr nach einem Kind verlangten. Und das war für sie schon eine Bewährung für die Ehe, aber es tat sich nichts. Und ich dachte, das muss ich nicht der Gemeinde erzählen, das ist mein Problem, da will ich die Geschwister nicht belasten. Und irgendwann machte ich mir klar, weißt du was, Uli, du bist ein ganz schön arrogantes, Ende der Durchsage. Und ich habe mich dann entschlossen, ich werde das nicht mehr tun. Wenn ich einfach nur sage, das sind meine Geschwister, ja, was sind sie denn? Wen soll es denn dann sagen? Und Familie heißt Verbindlichkeit. So unverbindlich mal fragen, nicht? Was machst du heute? Oh, schön, ja. Ne? Ich kenne jemanden, wenn man dem sagt, wenn der fragt, wie geht's dir? Und ich sage dann schlecht, sagt er, oh ja, schön, mir auch. Verbindlichkeit will heißen, wie in jeder Familie können auch wir uns unsere Geschwister nicht aussuchen. Meine Frau weiß schon, wer das war. Aber wenn sie nun mal da sind, die Geschwister, das trifft für die leibliche Familie wie für die geistige Familie zu, dann sind wir gefordert, sie zu lieben. Ich weiß nicht, ist es wieder aus der Mode gekommen? Wir haben vor vielen Jahren mal Handreichungen gemacht über Gemeindeversammlungen. Was heißt es denn? Wir haben die ersten Gemeinden gelebt. Was heißt es, Gemeinde nach dem Neuen Testament zu sein? Alles in den Bach der Zeit runtergegangen. Aber irgendjemand, dann saß Der heißt Eva Mischnick. Neben unserem Gast, wie hieß der auch jetzt wieder, ein paar Holger, ne? Der auf der Straße lebt. War der Holger oder der Blonde? Nein, ihr meisten wissen. Rainer. Rainer hieß er. Und ich predigte. Ach so, ja, Entschuldigung. Das macht mein neues Gerät, ist nur leihweise. Und der Akustiker sagt, wissen der alten Fach, das hat schon doppelt so viele Rechenoptionen pro Zehntel Sekunde wie ihr altes Gerät. Mit dem Nachteil, ich verstehe euch alle, jetzt versteht ihr mich nicht mehr. So. Und ich sprach über Familie und über die erste Gemeinde und dann gab es ja viele, die begrüße euch mit dem brüderlichen Kuss. Und Eva sagte zu Rainer, oh, pass auf, jetzt küsst er dich. Und ich ging dann, gebt euch ein Zeichen des Friedens und ging dann durch die Reihen und die saßen da hinten, da ungefähr, wo Marco jetzt sitzt. Und ja, aber er hat sich gefreut. Wie in jeder Familie stellt sich auch in der Gemeinde Christi die Frage nach der Qualität ihrer Beziehungen. Ich glaube, das ist nicht in erster Linie eine Frage der Struktur, sondern das ist eine Frage der Atmosphäre. Atmosphäre so gemeint, nicht da draußen liegen, sondern Atmosphäre als Luft, die man nicht sieht, aber die wir zum Atmen und zum Leben brauchen. Ohne die können wir nicht leben. Frage mich, was passieren würde, was ihr von mir denken würdet, wenn ich sagen würde, ich kann ohne die Gemeinde nicht leben. Schön, wenn ihr mir das abnehmen würdet. Schön, wenn ihr das glauben würdet. Schön, wenn es so wäre. Aber mindestens der Wunsch sollte ja eigentlich bei jedem gegeben sein. Die Frage ist aber, ist unsere Praxis davon geprägt? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, auf Unverständnis stoßen, dann nämlich laufen wir Gefahr, die Gedanken des anderen zu vermuten. Ich weiß schon, bei Eka weiß ich das wirklich oft. Zu glauben, sie zu kennen. Nicht, wir kennen das, was du sagen willst, sondern, ach, der Blick schon wieder. Nee. Wir kennen alle Beispiele dafür. Mal eben gucken, wie viele Beispiele ich bringen kann. Na, ich glaube, ich muss sie nicht bringen. Sonst gäbe es ja noch ein gutes Beispiel, kennt ihr auch, mit der Bohrmaschine, ne? Am Ende einfach anzuklopfen und zu sagen, behalt doch deine blöde Bohrmaschine. Weil man denkt, man weiß, was der andere meint und denkt. Wie verhalte ich mich? Ich, mich, du, dich, jeder sich selber fragen. Ich stehe jetzt hier vorne, mach's mir leicht. Nein, mach's mir gar nicht leicht. Weil alles, was ich euch predige, predige ich mir natürlich auch. Wie verhalte ich mich, wenn Missverständnisse auftauchen? Meinungsverschiedenheiten entstehen. Gibt es so eine kurze und einfache Erklärung und so einen einfachen Rat? In Epheser 4, 26b steht der. Nur halten wir uns da dran oder wie lange tragen wir nach, wenn uns jemand auf die Füße getreten hat? Da steht ganz einmal frei, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Und ich erinnere mich daran, dass wir in einer Ältestenversammlung Dieter mich einmal angefahren hat. Uli, jetzt bist du aber einmal ruhig. Er weiß, dass ich ein sehr vorlautes Wesen habe. Es war nun abends spät, als wir nach Hause kamen. Am nächsten Tag schellt das Telefon. Und er sagt, Uli, ich möchte mich für gestern Abend entschuldigen. Das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Ich sage, Dieter, wir kennen uns doch. Ich weiß, wie das von dir gemeint war. Also wirklich, Gott. Sind unsere Beziehungen davon, von dieser Grundeinstellung geprägt? Auch wenn wir gar nichts gegeneinander haben, sondern nur zu sagen, ich habe den Eindruck, da könntest du mich missverstanden haben. Anzurufen und zu sagen, ich tue es viel zu wenig, tue es fast gar nicht, entschuldige mich auch ganz selten bei meiner Frau. Aber da habe ich auch immer recht. Aber gegenüber den Geschwistern anzurufen und zu sagen, hör mal, war da etwas, kann sein, dass du mich missverstanden hast, ist da was wir wissen sollten? Musst du gehen, auch ich sehe. Sei sicher, dass wir alle ganz tief bei euch sind und für euch beten und dass wir euch beide sehr lieb haben. In keiner Gemeinde der ganzen Welt wird je eine ideale geschwisterliche Gemeinschaft zu finden sein. Auch keine Familie. Es kann nur darum gehen, daran zu arbeiten. Und das ist eine Aufgabe, solange wir leben. Am Beginn der Versammlung die Begrüßung. Ich glaube, es ist so etwas aus unserem Blickwinkel geraten und weil Leute gar nicht verstehen, was ist das eigentlich, weil wir es auch nicht mehr so handhaben. Es geht darum, am Ergehen der Geschwister teilzuhaben. Am Guten wie am Bösen. Auch am Bösen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Gäste hier sind, die wissen schon, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe. Mit mancherlei Beschwerden, ja wohin? Wir wissen der ewigen Heimat zu. Sie sind manchmal hoffnungslos. Aber ist es auch nicht so, wenn wir teilnehmen, wenn es einem oder mehreren Geschwistern nicht so gut geht, dass es auch immer wieder Grund gibt, zu danken. Also Eka, keine Gäste, alle wissen, wer es ist, meine Frau, hat in den letzten 12 Monaten bestimmt 8-mal Anlass gegeben, ganz ernsthaft für sie zu bitten. Und wir wissen, was die Geschwister für uns an Fürbitte geleistet haben, was uns an Liebe entgegengebracht worden ist, was uns in Wort und Tat gezeigt worden ist. Aber es hat auch 8-mal Grund zum Jubeln gegeben. Und das ist das, können wir dann richtig jubeln. Nicht nur, oh danke, Eka ist aus dem Krankenhaus raus, Eka ist aus dem Koma erwacht, ach wie schön. Sondern dann wirklich zu sagen, Halleluja, danke lieber Herr. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie viele Menschen aus dem Koma wieder aufwachen, wenn sie einmal drin waren, und vor allen Dingen nach 12 Tagen. Und so sind wir voller Zuversicht, wenn sie wahrscheinlich am 19. am Herzen operiert wird. Erstens, dass ihr wieder für uns betet. Vor allen Dingen für Eka. Und zweitens, dass ihr dann anschließend auch wieder einen Grund zum Jubeln haben werdet. Und bei alledem, ich mag es fast nicht sagen, wo ist denn der Unterschied zwischen uns und denen, die keine Hoffnung haben? Sagen wir einfach nur, die ist jetzt beim Herrn, er ist jetzt beim Herrn? Oder sagen wir, Halleluja, danke. Unser Bruder, unsere Schwester hat das Ziel ihres Lebens erreicht. Das ist die Frage, wie ernsthaft unser Glaube ist. Und ob wir wirklich verschweigen müssen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Heute Nacht bin ich ja erkältet und dann habe ich relativ lange Nacht, weil ich sehr früh ins Bett gehe und die ganze Nacht schwitze, damit ich hier sein kann. Und dann hatte ich Zeit, ein bisschen über eine Predigt nachzudenken. Dann hat sie nochmal umgeschrieben heute Morgen. Weil mir ein Gedanke kam, meine Geschwister, leiblicherseits, meine unmittelbaren Geschwister und meine Schwägerinnen und Schwager, die auch zur Familie gehören, dachte ich mir, die rufen nun immer an. Manchmal schicken sie auch einen vor, machen einen Rundruf, weil sie mich nicht belästigen wollen. Aber die wissen, dass sie können mich nicht belästigen. Ich mache das gerne. Wie geht es Eka? Und dann dachte ich, wenn ich ihnen sagen würde, pass mal auf, geh auf meine Homepage. Da siehst du alles ganz genau aufgeschrieben. Die würden durch die Leitung gekrochen kommen, mich beim Schlawittchen packen, als erstes Fieber messen und sagen, sag mal, bist du noch zu retten? Wenn ein Glied leidet oder wenn ein Glied, da steht dann verherrlicht wird, Ehre erfährt, wenn es einem Glied gut geht, dann geht es allen Gliedern so. Leiden wir mit, wenn einer in der Gemeinde, wenn wir nichts von wissen, können wir nicht mitleiden. Ne? Leiden wir mit und können wir uns denn freuen, wenn es dann wieder besser geht, wenn es zu einem guten Abschluss gekommen ist. Wenn ich vorher nicht weiß, dass es schlecht ging, kann ich mich nachher auch nicht freuen, wenn es nicht mehr so gut schlecht geht. 1. Korinther 12, 26b. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht oder geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist auch eine Frage für jeden Einzelnen für sich. Wie sehr freue ich mich mit, wenn es jemandem ganz besonders gut geht? Oder wie denke ich, ach mal, der oder die hat so ein Glück im Augenblick, könnte ich doch auch ein bisschen davon mithaben. Anja, weiß ich nicht, bestimmt, sage ich mal einfach, strotzt vor Gesundheit, könntest du nicht ein bisschen mehr mitgeben? Ja, das sagt man so. Ne? Wenn ich könnte, würde ich dir gerne etwas von meinen guten Seiten oder meinem Gutgehen mitgeben, wenn es dann so ist. Wenn es auf die Frage einer Transplantation zum Beispiel geht, ne, wer ist dann bereit, seine Niere zu opfern? Die Bekanntmachungen, die am Ende waren, wir haben sie jetzt hier oder haben sie nicht mehr, wir sind am Brett, gucke ich eh nicht hin, haben wir noch den Sinn, was damals, was das bedeutet hat? Bekanntmachungen geben Termine an, aber nicht die da stehen, lesen können alle selber. Sondern immer wieder Anlass gewesen, Mittwoch, 19.30 Uhr, ist mir noch 19.30 Uhr? Oder, ja, Bibelstunde. 19 Uhr jetzt, ne? Oder zu sagen, Leute, bitte, Mittwoch, 19 Uhr, Bibelstunde. Wir sprechen über das wichtige Thema Liebe in der Gemeinde zum Beispiel. Oder die und die Stelle. Bitte, bereitet euch vor, lest die vorher. Es wird sicherlich interessant sein, weil Herbert, Fritz, wer immer, Joachim, haben sich so viel Arbeit gemacht damit und wir wollen das mal wirklich genau im Einzelnen gucken. Das fruchtet manchmal. Wir haben dann erlebt, dass von 3 plötzlich da auf 15 Leute in der Bibelstunde waren. Immer wieder, Paulus schreibt, mir wird es nicht übel, mir wird es nicht leid, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ereignisse. Wir beschweren uns oft. Ach, da sind Ältesten- und Diakonenversammlungen, wir erfahren davon nicht. Gesagt, letzten Montag oder letzten Dienstag, 20 Uhr, war Ältesten- und Diakonenversammlung. Aber ist es nicht auch Teilhabe daran, was da besprochen wird? Nicht, wenn da pastorale Fragen sind, wenn da Sachen persönlicher Art gewesen sind, aber doch einbeziehen. Das ist eine Frage, jetzt sage ich nochmal ein Beispiel. Ein ehemaliges Mitglied aus der Gemeinde war bei mir und sie müssen verziehen, beruflich, eine andere Stadt. Die Kinder sind noch klein, der Größte ist alt wie Lasse, 9 und dann geht es runter, so in 2-Jahres-Abstand. Und er sagt, diese Entscheidung, ob wir es machen, ein neues Haus, weg von allen Freunden, haben wir Familienrat einberufen, haben gesagt, wenn unsere Kinder nicht alle zustimmen, dann machen wir das nicht. Und ich dachte, das ist aber gegen jede Struktur, die ich kenne, Eka und ich, wir haben entschieden, wir haben nur ein Kind, aber in solchen Fragen haben wir schon entschieden. Heieiei, denke ich, ist das so richtig, auch nach Managementlehre? Und dann erzählte mir eine liebe Schwester in der Gemeinde, ja, ist ja auch eine Frage der Motivation. Also Geschwister einbeziehen, wenn ich einfach sage, wir ziehen jetzt um, komme ich auf Widerstand. Aber wenn ich dann sage, ja, hast ja recht, hast ja recht. Wenn ich sage, ihr habt euch doch einen Hund gewünscht, da könnten wir einen Hund haben. Großes Haus, eigenen Garten. Ihr möchtet alle gerne ein eigenes Zimmer. Da könntet ihr jeder ein eigenes Zimmer haben. Fällt schon leichter, die Entscheidung für die Kleinen. Also oft ist das auch eine Frage der Motivation. Die Bekanntmachungen am Ende sind auch Anlass, Die Versammlung ist zu Ende, die Begrüßung ist gewesen. Nun fällt alles von uns ab, es ist keine Förmlichkeit mehr da. Wann hören wir mal hier, wenn Frauen zur Frauenfreizeit waren oder Männer zur, jetzt heißt das so Norddeutsche Männerfreizeit, eigentlich heißt das ja Gemeindehelfer und Gemeindeleiter treffen. Wann hören wir mal, das interessiert natürlich jeden und man fühlt sich nicht mehr informiert, man fühlt sich nicht mehr voll Teil des Ganzen, wenn man hier und da mal nachfragen muss, um Bruchstücke zu erfahren, sondern einer mal kurz und bündig sagt, wir waren da, das Thema war, besonders erfreut hat mich, besonders aufgebaut hat mich, für die Gemeinde habe ich mitgenommen und zwei Sachen fand ich vielleicht nicht so gut. Das ist also etwas Nutzen für Teilnahme, zu sagen, jeder Einzelne ist hier gefragt, hier gibt es kein unwichtiges Glied, jedes Glied ist gleich wichtig. Und dann gibt es noch eins, sind wir das? Nee, da gibt es kein Beispiel zu, sondern vielleicht doch zu lang. Aber Matthäus 5,14 steht hier mit zwei Ausrufezeichen bei mir. Matthäus 5,14. Ihr seid das Salz der Welt. Nicht das Salz von Hamburg, nicht das Salz von Schleswig-Holstein, das Salz der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und jeder, der schon mal im Urlaub war und dann oben auf dem Berg was hat leuchten sehen und ist hingefahren, der kann davon berichten, dass das lockt. Sind wir eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die leuchtet und neugierig macht, anfanghaft Vertrauen weckt, wenn Leute hier reinkommen und sagen, ja, habe ich gemerkt. Da ist etwas anders als in anderen Versammlungen, politischen oder Kegelverein oder Sportverein. Ich komme zum Schluss. Wenn ich sage, ich komme zum Schluss, dann meine ich komme zum Schluss. Wenn Menschen uns fragen, wo gibt es eine Gemeinschaft, in der ich mich geborgen wissen kann? Was können wir dann sagen? Kommt und seht. Johannes 1,39. Jesus sagt einfach, wenn jemand fragt, komm und seh. Und nicht, oh, wir sind eine tolle Familie. Oder, oh nee, lass, komm mal lieber nicht. Am Sonntag predigt der Altenhofer, dann musst du nicht unbedingt kommen. Komm nächsten Sonntag. Ausschlaggebend ist, dass sie, die Menschen, die zu uns kommen, durch unser Sein eine besondere Atmosphäre spüren, eine Ausstrahlung, die den Wunsch, klasse, das ist dazu, die den Wunsch weckt, die Gemeinde und ihren Herrn und Meister näher kennenzulernen. In meinem Berufsleben als Unternehmensberater habe ich immer, wenn ich eine Beratung gemacht habe, gesagt, die Größe des Ziels bestimmt die Höhe des Einsatzes. Also wenn wir uns vornehmen, wir müssen mal draußen am Eingang einen neuen Fahrerständer aufbauen, da ist nicht viel mit Einsatz zu tun, da braucht der Chef nur sagen, ja, und dann ist es passiert. Aber zu sagen, wir müssten eigentlich jetzt 10 Mitarbeiter entlassen, aber wir nehmen uns Gemeinschaft vor, wie kommen wir aus dieser Patsche raus, wir wollen keine entlassen, dann ist die Frage, was ist jeder Einzelne bereit, dazu beizutragen? Und ich frage zum Schluss mich und euch. Was bin ich? Was bist du bereit einzusetzen, damit die Gemeinde leuchtet?